Hey, hier ist Max. Willkommen bei Nachts erzählt Licht aus. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich aufgeregt, denn heute startet die erste Folge. Ein Projekt, das lange nur eine Idee war und jetzt endlich erzählt wird. In diesem Podcast erzähle ich dunkle Geschichten. Überlieferte Mythen, Legenden, Märchen und wahre Begebenheiten. Aus bekannten Fakten entsteht dabei eine literarische Erzählung. Nicht alles ist belegt, nicht alles erfunden. Am Ende jeder Folge kehren wir zurück zu den belegten Hintergründen. Zu dem, was wir wissen und zu dem, was bis heute im Dunkeln geblieben ist. Wenn du bereit bist, mach das Licht aus. Bevor wir beginnen, ein kurzer Hinweis. In dieser Folge geht es um Tod, psychische Ausnahmesituationen und einen realen, ungeklärten Todesfall. Diese Inhalte können belastend wirken. Wenn dieses Thema für dich gerade schwierig ist, höre diese Folge bitte nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt. Hinweise auf Hilfsangebote findest du in den Shownotes. Der Fall gilt als eines der rätselhaftesten Verbrechen der skandinavischen Geschichte. Im November 1970 wird im Norwegen in abgelegenen Eistal nahe der Stadt Bergen die verkohlte Leiche einer Frau gefunden. Bis heute ist ungeklärt, wer diese geheimnisvolle Reisende war, die unter mehreren Decknamen lebte. Der Körper liegt zwischen Steinen, teilweise verbrannt. Es gibt keine Ausweispapiere, keine Etiketten, keine Hinweise auf ihre Herkunft. Die Ermittler stellen fest, die Frau benutzt zahlreiche falsche Namen, trug verschiedene Perücken, reiste durch Europa und wechselt häufig die Hotels. Bis heute weiß niemand, wer sie wirklich war. Am Ende der Geschichte gehe ich nochmal genauer auf die Fakten ein. Die folgenden Szenen sind literarisch erzählt. Sie beruhen nicht auf gesicherten Ermittlungsergebnissen, sondern dienen der atmosphärischen Annäherung an einen belegten, ungeklärten Fall. Diese Geschichte liefert keine Erklärung und folgt keine Theorie. Manche Geschichten haben keinen Täter, kein klares Motiv, kein Ende. Diese Geschichte beginnt mit einer Frau und endet ohne Name. Doch jede Erzählung beginnt gleich, mit einem Moment, in dem das Licht ausgeht. Denn ab jetzt ist das Licht aus. Sie kam immer am frühen Abend an, wenn das Licht bereits dabei war, sich zurückzuziehen. Die Stunde, in der Gesichter aufhören, Fragen zu stellen. Sie hatte schon viele Städte hinter sich. Berlin, Brüssel, Prag. Jedes Mal unter einen anderen Namen. Jedes Mal ein anderes Gesicht. Und doch fühlte sie sich immer gleich. Leer, verloren. Der Mann hinter den Tresen sah auf. Name? Sie nannte einen. Leise fragend zu sich selbst, der passt noch, ist das meiner? Im Zimmer ließ sie den Koffer stehen. Sie ließ sich auf den Stuhl fallen, die Augen halb geschlossen. Etwas bewegte sich am Rand des Raumes. Oder war es nur Einbildung? Wer ist da? Murrte sie. Keine Antwort, nur die Geräusche von draußen, die näher klangen, als sie sollten. Sie zog die Perücke ab. Ihr eigenes Haar fiel schlaff herab, fremd, als gehörte es nicht zu ihr. Sie sah in den Spiegel. »Nur ein paar Tage«, sagte sie laut. »Nicht schon wieder«, dachte sie. »Geh weg. Ich weiß, dass du nicht da bist.« Sie sah ihn, auf der anderen Seite des Raumes stehen. Nicht real, sie wusste es. Und doch, er war da. Der Geliebte, den sie verloren hatte. Ein Gesicht, dem sie einmal vertraut hatte und das sie jetzt nur noch verspottete. »Warum bist du hier?« murmelte sie. »Du bist doch nicht hier.« Er lächelte nur, ein Schatten seines Lächelns, ein Flüstern von Wärme und Vertrautheit. Sie konnte nicht hinschauen, ohne dass ihr Herz schmerzte. »Ich bin allein, immer allein.« Die Worte glitten leise über ihre Lippen, als würde sie mit sich selbst sprechen. Die Morgendämmerung kam und der Regen trommelte gegen die Scheibe. Doch sie hörte ihn nicht. Stattdessen war da nur das gleichmäßige Summen der Heizung. Ein Geräusch, an dem sie sich festhalten wollte. Sie glaubte aufzuwachen. Doch etwas stimmte nicht. Sie versuchte sich zu bewegen, nur eine kleine Drehung, ein Zeichen von Kontrolle. Aber ihr Körper reagierte nicht. Ein schwerer Druck lag auf ihrer Brust, als würde etwas Unsichtbares sie niederhalten, die Glieder lähmen, den Atem rauben. Sie zwang sich zur Ruhe, wiederholte im Kopf, dass sie hier war, dass sie wach war, dass es vorübergehen musste. Das Herz schlug schnell, zu schnell, während der Rest von ihr festgehalten wurde. Ein Flüstern schob sich in den Zwischenraum, leise und ohne Ursprung. »Du bist nicht allein.« Sie wollte antworten, sich vergewissern, dass sie noch sprechen konnte, doch selbst dieser Gedanke blieb stecken. Und nur das pochende Herz blieb ihr. Erst allmählich ließ der Druck nach. Die Starre löste sich nicht abrupt, sondern schrittweise. Als sie schließlich die Augen öffnete, war sie wach. Der Körper gehorchte ihr wieder. Langsam setzte sie sich auf, als müsste sie sich sicher sein, dass der Körper ihr diesmal folgte. Ihr Blick fiel auf den Spiegel gegenüber dem Bett. Er zog sie an, als hätte er schon die ganze Zeit auf sie gewartet. Sie sah sich selbst im Spiegel und spürte, wie sie sich auflöste, zwischen Erinnerung, Realität und Verstand. Ihr eigenes Gesicht war ein Fragment aus Perücken, fremden Namen, vergangenen Tagen. Die Perücken auf dem Stuhl lagen verstreut durcheinander, die blonden, schwarzen, braunen. Jeder trug einen Namen, den sie gestern benutzt hatte oder vorgestern, oder in einer Stadt, an die sie sich kaum erinnerte. Ihr eigenes Haar, das unter einer Perücke hervorlugte, fühlte sich fremd an. Sie konnte nicht sagen, wer sie wirklich war, wer dieses Gesicht trug. »Zeig mir, wer ich bin«, flüsterte sie. Sie blinzelte verzweifelt. »Das bin ich nicht«, sagte sie. »Oder doch?« Sie wollte die Richtige wählen, die, die sie wirklich war, doch die Grenzen verschwammen. Alles, was sie zu fassen glaubte, rutschte durch die Finger wie Rauch. Sie sank vor den Spiegel auf die Knie, das Gesicht nur wenige Zentimeter von ihren eigenen entfernt. Ihr Atem beschlug das Glas, kam und ging, als müsste sie sich vergewissern, dass sie noch da war. »Sag mir, wer ich bin«, flüsterte sie. Nach einem Moment hob sie kaum merklich den Blick. »Bist du hier?« Keine Antwort, nur das stille, schwere Gefühl, allein zu sein, selbst mit sich selbst. Sie ging viel, durch Bahnhöfe, in denen alles roch nach Eile und Abschied, nach Menschen, die nicht bleiben wollten. Der kleine Schuhladen roch nach Leder und Staub. Sie trat ein, die Perücke leicht verrutscht. »Kann ich Ihnen helfen?« Der Verkäufer schaute auf, höflich, fast neugierig. Sie zuckte leicht mit den Schultern. Sie ging zum Regal mit den Gummistiefeln, nahm ein paar heraus, blaue. Sie hielt sie vor sich und drehte sie langsam, als wartete sie auf eine Antwort. »Zu viel«, murmelte sie. »Noch nicht.« Sie stellte sie zurück, nahm sie wieder heraus, exakt die gleiche Bewegung. Der Verkäufer sagte nichts. Er beobachtete, wie sie die Stiefel immer wieder an denselben Platz schob, als müsste alles stimmen. Flüsternd sagte sie, »Passt? Passt zu mir? Nein, vielleicht, ja?« Jetzt war er sicher, dass sie nicht mit ihm sprach. Sie zog die Stiefel an, stand auf, setzte sich wieder. »Halten«, sagte sie. »Oder tragen?« Sie nickte kaum merklich, als hätte jemand geantwortet. »Alles in Ordnung?«, fragte er vorsichtig. Sie sah ihn an, länger als nötig, und für einen Moment schien, als würde sie überlegen, wer von ihnen beiden diese Frage beantworten könnte. Dann lächelte sie kurz. »Ja«, sagte sie. Sie zahlte, während ihre Lippen sich weiter bewegten, Worte formten, die niemand hörte. Der Verkäufer stand noch einen Moment da, den Blick auf die Tür gerichtet. Er konnte nicht sagen, was genau ihn beunruhigte, nur dass er das Gefühl hatte, sie sei nicht allein. Nach dem Schuhladen wusste sie, dass sie nicht mehr lange in der Stadt bleiben konnte. Die Blicke wurden zu viel, überall Spiegeln, in Fenstern, in Glas, in Gesichtern. Sie erkannte sich darin nicht mehr, nicht richtig, nicht eindeutig. Etwas in ihr begann sich zu verschieben, kaum wahrnehmbar, aber unumkehrbar. Sie wusste, dass sie den Halt verlor. Nicht auf einmal, sondern nach und nach. Und es machte ihr Angst, weil sie nicht mehr wusste, wo sie beginnen sollte, ihn zurückzuholen. Das Tal kannte sie aus einem Prospekt, den sie nie weggeworfen hatte. Ein Ort ohne Wege. Sie legte die Perücken ab, eine nach der anderen, stellte die blauen Gummistiefel neben einen Stein und entzündete ein kleines Feuer, um sich zu wärmen. Sie saß daneben und atmete. Für einen Moment glaubte sie wieder ganz bei sich zu sein. Erst später nahm sie den Rauch wahr, zunächst nur als Geruch, süßlich fremd. Dann als feinen Schleier, der sich zwischen den Steinen legte, langsam, beinahe vorsichtig. Sie bemerkte nicht, wie der Wind drehte. Der Rauch stieg nicht hastig auf, er blieb und legte sich um das Feuer. Sie saß lange dort, bis die Kälte aus ihren Händen wich. Die Müdigkeit kam langsam, ohne Drängen. Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und ließ die Gedanken treiben. Mit geschlossenen Augen glitt sie in einen Traum. Er führte sie zurück in Hotels, Cafés, Bahnhöfe, Orte, an denen sie einmal angehalten hatte. In diesem Traum war er bei ihr, zusammengesetzt aus Erinnerungen, nicht aus Wirklichkeit. Das Feuer brannte ruhig und sie schlief ein. Als man sie fand, lag sie zwischen den Steinen. Das Tal war still. »Keine Ausweise«, sagt einer der Männer. »Keine Etiketten«, antwortete ein anderer. »Nicht einmal ein Name.« Dann geht das Licht aus und niemand merkt, wann. Die Geschichte endet, der Ort jedoch nicht. Man nennt sie bis heute die Istal-Frau. Ich habe mich mit diesem Fall intensiv beschäftigt und umso mehr ich gelesen habe, desto rätselhafter wurde er für mich. Alles, was sonst hilft, einen Menschen einzuordnen, schien bewusst zu fehlen. Wirklich alles. Als man sie fand, trug sie keine Ausweispapiere bei sich. In ihrer Kleidung fehlten sämtliche Etiketten, auch an ihren persönlichen Gegenständen fand sich kein einziger Name. Die Ermittler fanden wenige Tage später in einem Schließfach am Bahnhof Bergen zwei Koffer, die eindeutig ihr zugeordnet werden konnten. Darin befand sich Kleidung, mehrere Perücken, norwegisches und deutsches Bargeld, Notizzettel mit Codes und einen Kassenbeleg für ein paar Gummistiefeln. Zum ersten Mal hatte die Polizei das Gefühl, ihrer Person näher zu kommen. Doch auch in den Koffer selbst gab es keine eindeutigen Hinweise. Jemand hatte mit großer Sorgfalt alle Produktkennzeichnungen entfernt. Etiketten waren herausgeschnitten, Markennamen aus Kämmen und Bürsten regelrecht herausgefeilt. Sie fanden Spuren, mehr als man erwarten würde. Und trotzdem blieb sie einfach ohne Zuordnung. Ein Beleg führte zu einem Hotel in Stavanger im Süden Norwegens. Dort hatte sie kurz zuvor eingecheckt, aber unter einem falschen Namen. Der Meldeschein war auf Deutsch ausgefüllt und nannte als Behörde die Brüssel-Kreisleitung, ein Gebäude, die nur während der deutschen Besatzung Belgiens im Zweiten Weltkrieg existierte. Im Laufe der Ermittlung tauchten mindestens 7 verschiedene Namen auf. Zeugen beschrieben die Frau als elegant, selbstbewusst und stets gepflegt. Sie sprach Englisch mit Deutsch und wechselte in Hotels häufiger die Zimmer, manchmal sogar mehrmals am Tag. Ich frage mich, was ein Mensch dazu bringt, mehrmals am Tag die Zimmer zu wechseln. Die Codes aus ihren Notizzetteln konnten später entschlüsselt werden. Doch statt geheimer Botschaften zeigten sie lediglich Reisedaten und Reiseziele. Also warum sie eigentlich verschlüsseln? Die Autopsie ergab eine erhebliche Menge von Schlafmitteln im Körper. Die Polizei sprach damals von einer psychisch instabilen Frau. Eine Einschätzung, die bereits damals umstritten war und heute stark kritisch gesehen wird. Der damalige Polizeichef legte sich auf Suizid fest. 1971 wurde der Fall offiziell zu den Akten gelegt. Erst 2016 nahm der norwegische Rundfunk NRK und die BBC die Ermittlung wieder auf. Isotopenanalysen der Zähne und internationale DNA-Untersuchungen deuteten darauf hin, dass die Frau aus dem Grenzgebiet Süddeutschland, Ostfrankreich oder Benelux stammen und vermutlich etwa 40 Jahre alt war. 2023 brachte eine Recherche der Neuen Zürcher Zeitung eine neue brisante Spur ins Spiel. Die Istal-Frau könnte mit dem Schweizer Bankier François Cheneau in Verbindung gestanden haben, einen überzeugten Nationalsozialisten mit Kontakt zum Geheimdienst und Terrornetzwerken. Seine bekannten Aufenthaltsorte deckten sich auffällig mit ihren Reiserouten. Ob die Istal-Frau in politische oder geheimdienstliche Machenschaften verwickelt war oder einfach zu viel wusste, bleibt Spekulation. Was bleibt, ist ein ungelöster Fall. Die Frau wurde nie identifiziert. Die offizielle Todesursache lautet Kohlenmonoxidvergiftung in Verbindung mit einem Brand. Der Tod wurde als Suizid eingestuft. Ob es ein Unfall, ein Freitod oder ein Verbrechen war, konnte nie eindeutig geklärt werden. Niemand meldete sich. Ihr Name fehlt bis heute. Mich lässt der Gedanke einfach nicht los, wie sorgfältig jede Spur entfernt wurde. Nicht nur Ausweise, auch Namen, Etikette, kleinste Hinweise. Für mich wirkt das nicht wie ein Versehen, sondern wie der bewusste Versuch, nicht gefunden zu werden. Mich interessiert, was die Geschichte bei euch ausgelöst hat. Ob ein bestimmtes Detail hängen geblieben ist oder vielleicht nur ein Gefühl. Schreibt mir gerne. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn und hinterlasse eine Bewertung, damit diese Geschichten nicht verstummen. Wenn du selbst etwas erlebt hast oder eine Geschichte kennst, die dich bis heute begleitet, dann kannst du mir schreiben, ob wahr, überliefert, persönlich oder weitergegeben, alles ist willkommen. Diese Briefe werden gesammelt und in einer eigenen Zusatzfolge vorgelesen. Geschichten, die sonst vielleicht nie erzählt werden. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Auf Instagram findest du die Bilder zu den Orten, zu den Geschichten und zum Podcast. Danke, dass du ein Teil davon bist. Bis zur nächsten Geschichte, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Licht aus.